Ich möchte heute über drei Berufskrankheiten sprechen, die unter anderem auch für die physikalische Medizin und Rehabilitation ein Thema sind. Das ist einmal die sogenannte Berufskrankheit 20, vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen sowie andere Erkrankungen durch Erschütterung bei der Arbeit mit Pressluftwerkzeugen und gleichartig wirkenden Werkzeugen und Maschinen und Arbeit durch Anklopfmaschinen. Grundsätzlich muss man bei den Vibrationen und Schwingungen unterscheiden zwischen Ganzkörperschwingungen, die eventuell verursacht sind durch unterschiedliche Maschinen, Traktoren, LKWs, die Ganzkörpervibrationen entweder auf sitzende Personen oder eben stationären Maschinen unter Umständen auf Ganzkörpervibrationen auf stehende Personen applizieren. Und hier ist besonders vom Bewegungsapparat auf die Wirbelsäule zu schauen und hier vor allem auf Veränderungen im Bereich des lumbosakralen Überganges, degenerative Veränderungen L4, L5 oder im Bereich L5, S1. Im Gegensatz dazu kann man die sogenannten Hand-Arm-Schwingungen unterscheiden, die durch handgehaltene oder von Hand geführten Arbeitsgeräten verursacht werden. Also der Klassiker ist natürlich der Presslufthammer oder Schleifer, Motorsägen und so weiter. Und gerade diese Vibrationen im Bereich der Hand, die führen zu Veränderungen einerseits des Gefäßsystems, auf das komme ich dann noch zu sprechen, des Nervensystems und natürlich auf die übrigen muskuloskeletalen Strukturen wie Knochen, Knorpel, Sehnenansätze und so weiter. Es gibt ja das sogenannte Weißfingererkrankung. Oder das vibrationsbedingte vasospastische Renault-Phänomen. Sie sehen hier ein Bild. Grundsätzlich ist die Ideologie dieser Erkrankung nicht ganz klar. Die Assoziation mit vibrationsbedingten Berufen ist gegeben. Und hier kommt es zu einem massiven Vasospasmus, der dann eigentlich auch durch Kälte ausgelöst wird. Und hier kommt auch schon die Diagnostik und das Assessment, das teilweise von der physikalischen Medizin betrieben wird, zu tragen. Einerseits natürlich die Anamnese, auch die Berufsanamnese mit Arbeitsplatzbeschreibung und Evaluierung des Arbeitsplatzes, die klinische Untersuchung und dann natürlich apparative Methoden, im speziellen Fall an unserer Abteilung die sogenannte Infothermografie. Die Infothermografie, kurz zur Methode, diese Untersuchungsmethode misst die Wärmeabstrahlung, die man nicht sieht, die ist im infraroten Bereich, kann die mit einer Infrakamera bildlich darstellen und die Farben repräsentieren dann die Temperaturen. Und es wird hier ein Kältewasserprovokationstest, eben die Patienten sind ja kälteempfindlich, im Bereich von etwa 12 Grad für 2 Minuten durchgeführt und dann die Wiedererwärmung gemessen und auch bildlich dargestellt. Und so schauen diese Thermografiebilder aus. Sie sehen das linke Bild. Ja, das kann man mit dauern. Vor dem Kaltwassertest, nach dem Kaltwassertest und 15 Minuten nach dem Kaltwassertest, wo die Wiedererwärmung im Bereich der Fingerspitzen nicht die Ausgangstemperaturen erreicht. Sie sehen aber schon, vor dem Kaltwassertest ist die Temperatur im Fingerbereich gering erniedrigt. Unten ein Bild von einem gesunden Probanden zum Vergleich. Auch bezüglich der Therapie natürlich gibt es physikalische Methoden, die eine Hyperemissierung hervorrufen und auch natürlich analgetisch wirken, abgesehen von der Medikation, die teilweise aber auch mit Nebenwirkungen, zum Beispiel wie Kopfschmerzen, es gibt Nitrosalben, die dann bei längerer Applikation auch Kopfschmerzen verursachen können, gibt es Methoden der physikalischen Therapie, die gut wirken und auch teilweise mit Studien ganz gut belegt sind. Das sind die Zellenbäder TENS und auch für Low-Level-Laser gibt es eine ganz gute Evidenzlage und natürlich die Kohlensäurebäder, die eine Mikrozirkulation verbessern. Nun zur nächsten Berufskrankheit. Berufskrankheit 22, das ist die Druckschädigung der Nerven und hier versucht man die Anerkennung eines Nervenschadens festzustellen, die durch Druck verursacht ist, nämlich bevor eine Lähmung auftritt. Der Klassiker ist natürlich das Carpaltunnel-Syndrom, das Sie alle kennen, mit der Enge des mit dem fehlenden Platz für den Nervus medianus im Carpaltunnel. Die Ursachen sind häufig repetitive manuelle Tätigkeiten, vor allem Flexion und Extension im Handgelenksbereich, aber auch ein erhöhter Kraftaufwand im Bereich der Hand mit zum Beispiel Arbeit mit stärkeren Gewichten. Und nicht zu vergessen, ich habe es schon vorher erwähnt, die Vibrationen haben ja auch einen Einfluss. Es gibt eine Untersuchung, die festgestellt hat, dass eine durchschnittliche Anforderung an die Handkraft von mehr als 4 Kilo und auch repetitive Arbeiten mit sich wiederholenden Arbeitsinhalten mit relativ kurzen Zykluszeiten Risikofaktoren sind. Sie sehen hier eine Liste von Berufen, von Fließbandarbeiter über Fleischverpacker, Mechaniker bis Kassier und gerade in unserem Gebiet Masseure zum Beispiel, die hier zu den Risikogruppen gehören. Auch beim Kabaltunnelsyndrom ist, wenn jetzt keine Operationsindikation besteht und die Ausprägung noch eher geringgradig ist, ist gerade die physikalische Therapie eine gute Option mit der Schienenbehandlung, gibt ganz gute Studienlage über den gepulsten Ultraschall, aber auch über den Low-Level-Laser, nicht zu vergessen die Iontophorese. Zusätzliche ärztliche Methoden wie die Infiltration in den Kabaltunnel, aber auch manuelle Medizin oder physiotherapeutische Maßnahmen machen hier sicher einen Sinn. Das zweithäufigste Engpass-Syndrom ist das Sulcus Nervus Ulnaris Syndrom. Hier dreht sich interessanterweise die Häufigkeit bezüglich des Geschlechts um. Die Prävalenz beim Kabaltunnelsyndrom ist natürlich bekannterweise sind die Damen weitaus häufiger betroffen als die Männer. Umgedreht beim Sulcus Nervus Ulnaris Syndrom, Sie sehen hier, ist die jährliche Inzidenz doppelt so hoch bei Männern wie bei den Damen. Und auch hier gibt es Untersuchungen, die bei repetitiver Arbeitsbelastung und auch zusätzlich Übergewicht eine erhöhte Inzidenz am Sulcus Nervus Ulnaris Syndrom, also der Enge des Nervus Ulnaris im Bereich des Kubitaltunnels im Ellbogen einhergehen. Bei Berufskrankheit 22, sprich der Nervenkompression, ist natürlich auch die Anamnese, auch die Berufsanamnese, natürlich der Status. Bestehen zum Beispiel schon Tena-Atrophien oder Atrophien der kleinen Handmuskulatur in Dossé beim Sulcus Nervus Ulnaris Syndrom, möglicherweise schon eine inzipiente Krallenhand. Wichtig und als apparative Methode ist hier natürlich die Methode der Wahl, die Nervenleitgeschwindigkeit und falls jetzt auch schon eine axonale Schädigung besteht, die Elektromyographie, die hier angewendet werden müssen. Sie sehen hier ein Bild, das klassische NLG des Nervus Ulnaris mit Stimulation im Handgelenksbereich, distal des Sulcus, proximal des Sulcus und im Oberarmbereich. Und wenn hier im Bereich zwischen distal und proximal des Sulcus die Latenz verzögert wird oder sogar vielleicht die Amplitude abfallen würde, dann hätte man hier zumindest elektrophysiologisch ein Sulcus Nervus Ulnaris Syndrom verifiziert. In den letzten Jahren ist auch zusätzlich die Ultraschalluntersuchung mit höheren Frequenzen, ein hochauflösender Ultraschall des Nervensystems diagnostisch wichtig geworden und mit dem kann man zum Beispiel Subluxationen des Nervus Ulnaris, die gar nicht so selten vorkommen, bis zu 10% der Bevölkerung hat einen subluxierten Nervus Ulnaris im Ellbogenbereich, kann man feststellen, zusätzlich natürlich auch Ganglion und Zysten und andere Anomalien. Nun zur Berufskrankheit 23, chronische Erkrankungen der Schleimbeutel, der Sehnenscheiden und des Sehnengleitgewebes sowie der Sehnen- und Muskelansätze durch ständigen Druck oder ständige Erschütterung. Da gibt es einmal die Bursitis, die natürlich bei Tätigkeiten, also eine repetitive Überbelastung und vor allem Druck auf die entsprechenden Bursen hier eine mechanische Ursache sein können. Das sind natürlich Berufe, die häufig eben gerade Ellbogen oder Kniegelenke belasten, Bergleute, Bodenleger, Fliesenleger, Straßenbau und so weiter. Andere Ursachen einer Bursitis müssen ausgeschlossen werden. Das könnte zum Beispiel jetzt eine bakterielle Ursache sein oder bei systemischen Erkrankungen. Eben am häufigsten betroffen ist der Ellbogenbereich mit der Bursa olecrani, aber auch im Kniebereich mit der Bursa pre oder infrapatellaris. Nicht zu vergessen die Sehnenscheidenentzündungen oder die Epikondylitiden, die bei chronischer Überlastung durch einseitige repetitive Fehlbelastung, Schreibtischtätigkeiten oder Einschrauben, Fehlhaltungen oder auch unergonomisches Werkzeug falsche Greifbelastung verursacht sein können. Und hier gibt es auch ein gewisses Patientengut, nämlich die Patienten, die häufig am Computer arbeiten, ist Ihnen sicher bekannt, Musiker, Pianisten, Gitarristen, diese Patientengruppe hat überhaupt ein großes Risiko auch eben für die Nervenkompressionssyndrome, wie zum Beispiel das Sulcus Nervus Ulnaris Syndrom oder auch das Thoracic Outlet Syndrom in diesem Bereich und natürlich Tätigkeiten, die viel Handkraft anwenden müssen, wie Masseure oder auch Physiotherapeuten. Es kann auch zu krankhaften Wandveränderungen der Sehnenscheiden kommen, mit Einengung des Sehnenfaches und dann zu einer sogenannten Tendovaginitis stenosans führen, die im ersten Schritt man auch wirklich versuchen kann, physikalisch zu therapieren, zum Beispiel mit einem gepulsten Ultraschall. Oft bleibt hier aber als Ultima Ratio dann noch die Operation mit einer Ringbandspaltung zum Beispiel. Ja, ich möchte gar nicht jetzt durch die einzelnen diagnostischen Punkte gehen, die ist sehr variabel und je nach der Verdachtsdiagnose und der dahinterstehenden Krankheit auch sehr bunt und natürlich von der klinischen Untersuchung und auch teilweise von der apparativen Untersuchung ist das Fach physikalische Medizin hier gefragt, aber zusätzlich sind natürlich andere Berufsgruppen, zum Beispiel wenn im Hintergrund eine entzündlich-rheumatische Erkrankung besteht, sehr wichtig und auch eine interdisziplinäre Abklärung sicher wichtig. Aber gerade bei den belastungsabhängigen Tendovaginiden, Epikondylitiden und so weiter, ist gerade die physikalische Therapie oder gerade das ist sicher eine Domäne der physikalischen Therapie, beginnend mit Ergotherapie, Physiotherapie, aber auch den Methoden, die Sie alle kennen, wie Iontophorese, Phonophorese, also der Ultraschall, mit dem ein Medikament, zum Beispiel eben das Voltaren-Gel, versucht wird, in die Tiefe zu bringen, TENS. Und zum Beispiel bei den Epikondylitiden wäre auch die Stoßwellentherapie sicher eine Möglichkeit. Ich möchte noch kurz einen Begriff erwähnen, das repetitive Strain Injury Syndrom oder auf Deutsch Syndrom der wiederkehrenden Verletzungen oder beruflich bedingtes Überanstrengungssyndrom. Hier fallen eigentlich viele dieser Erkrankungen, die ich jetzt erwähnt habe, hinein. Zum Beispiel kann hier halt eben ein berufsbedingtes Carpaltunnel-Syndrom oder das vibrationsassistierte Renault-Phänomen oder Sehnenscheinentzündungen hineinfallen. Zum Schluss möchte ich sagen, dass es deutliche Hinweise auf Zusammenhänge zwischen bestimmten beruflichen Tätigkeiten und eben den beschriebenen Erkrankungen gibt und was vielleicht die Zukunft bringen kann oder was vielleicht die Aufgabe sogar für die Zukunft ist, dass hier standardisierte interdisziplinäre Assessmentverfahren zur Diagnosesicherung als Berufserkrankung zu entwickeln sind und notwendig sind zu entwickeln. Danke für die Aufmerksamkeit.